Deutschlandfunk.
Eingeschneit werden am höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Das kann ganz schön heftig werden.
Man kann natürlich dann auch ersticken, wenn einfach in zu kurzer Zeit zu viel Schnee fällt, dass du auch mit dem Schaufeln nicht mehr hinterherkommst.
Das sagt Bergsteigerin Julia Schulz über zu viel Schnee auf den Zelten. Gerade saßen hunderte Menschen in einem der Basecamps fest, überrascht von einem Schneesturm. Julia weiß, wie es dort aussieht. Sie stand sogar schon auf dem Gipfel. Viele unterschätzen aber auch, was selbst am Fuß des Bergs auf 5000 Metern Höhe schon los sein kann, sagt sie.
Natürlich sind viele kopflos draußen unterwegs, wo man dann danach auch sagen kann, okay, das war einfach dämlich. Aber jetzt in dem Fall, die sind überrascht worden und dann reicht ja so das normale Sportequipment zu den Gegebenheiten eben nicht.
Wenn ein Blizzard auf Massentourismus trifft, was ist da los am Everest? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und hier bei Unboxing News bekommt ihr jeden Tag eine Nachricht mit einer persönlichen Perspektive. Und dazu gibt's die Hintergründe. Und heute geht's dafür in die Grenzregion Nepal-Tibet. Zum höchsten Berg der Welt. Und zu einem heftigen Schneesturm. So einer ist recht ungewöhnlich im Oktober an diesem Ort, wo die Menschen eingeschneit wurden. Es geht hier um das nördliche Basecamp in Tibet, auf etwa 5000 Metern Höhe. Ein chinesischer Wanderer, der gerettet wurde, hat der Nachrichtenagentur Reuters ein Interview gegeben und sagt:
Selbst unsere Bergführer haben das alles unterschätzt. Und zu Hause bei mir in Südchina, da hat es im Oktober 30 Grad Celsius. Wir waren für sowas einfach nicht ausgerüstet. 10 Stunden im Schnee laufen, selbst wenn die Kleidung umgerechnet hunderte von Euro teuer war, dafür bist du nicht vorbereitet. In solchen Momenten erkennst du, wie klein der Mensch im Angesicht der Natur ist.
Sind am Everest immer mehr Menschen unterwegs, die keine Ahnung haben, auf was sie sich einlassen? Und auf was lässt man sich da eigentlich ein? Julia Schulz kann es sagen. Sie war schon ganz oben auf 8.848 Metern. Julia, wie war's?
Natürlich hat der einfach eine völlig andere Bedeutung, weil es ist der höchste. Es ist, der ist einfach magisch.
Ein Ort mit unfassbarem Ausblick auf diesen krassen Berg.
Für mich hat es sich so angefühlt, als sitzt da so ein Buddha, weiß ich nicht, von der Form her hat er so ein bisschen die Form von dem sitzenden Buddha und ruhte da so und hat irgendwie so also man fühlte sich irgendwie willkommen.
Viele sagen aber auch, dieser Massentourismus am Everest, der wird zu viel. Julia, verstehst du die Anziehungskraft, die der Everest auf viele Leute hat?
Absolut, weil der hat eine magische Anziehung, aber auch Ausstrahlung und ich finde den einfach so wunderschön. Ich kenne ihn nur von der Nordseite und für mich hat es sich so angefühlt, als sitzt da so ein Buddha, weiß ich nicht, von der Form her hat er so ein bisschen die Form von dem sitzenden Buddha und ruhte da so und hat irgendwie so also man fühlte sich irgendwie willkommen und das hat es dann, zu der Zeit war ich dann ja schon relativ viel in Bergen unterwegs und das hat mir dann eigentlich so ein gutes Gefühl gegeben, als ich mich dann 2017 tatsächlich selber auf den Weg gemacht habe. Also ich habe mich damals schon willkommen gefühlt, in Anführungsstrichen, also der hat jetzt mir keine Angst eingeflößt oder irgendwas negativ mit mir gemacht, sondern ja, der hat auch mich angezogen.
Dann bist du aber die klassische Route gegangen, die man so von der nepalesischen Seite geht, ne?
Nein, ich bin dann auch von der Nordseite, von der tibetischen Seite in dem Fall, den Nordanstieg habe ich gemacht. Und die Nordseite, die habe ich zweimal bereisen können. Beim ersten Mal musste man abbrechen und zum zweiten Mal dann für diese Expedition und bin die Route gegangen.
Was ist das für ein Gefühl, am Gipfel zu stehen?
Es ist irgendwie surreal. Gleichzeitig bist du ja 8 Wochen vor Ort. In der 8. Woche passiert alles. Also darauf hat man hintrainiert, sich dann in diesen 7 Wochen vorher darauf vorbereitet, natürlich da davor zu Hause auch schon mal. Und insofern, es ist einem ja 8 Wochen lang bewusst, was man davor hat. Du siehst ihn jeden Tag, du hast den Berg jeden Tag vor Augen, bist jeden Tag mit deinen Kollegen zusammen. Aber natürlich, es ist ja bis zum Schluss nicht sicher, kommt man überhaupt mal in Reichweite, kommt man überhaupt bis hoch zum Gipfel. Und dann, wenn man da oben ist, dann ist da zum einen die pure Freude, die pure Dankbarkeit auch, die Demut gleichzeitig, dass es einem vergönnt war, wo viele andere es vorher schon probiert haben, gescheitert sind. Wir sind selber an zwei toten Bergsteigern vorbeigekommen. Das schmälert dann so das eigene, schon leicht überhebliche Gefühl, hey cool, ich kleine Mücke, lauf da jetzt mal hoch oder probier es einfach so. Lässt es dann mal ganz schnell zusammenschrumpfen und dann steht man tatsächlich selber da oben, fast im einen Moment noch nicht, weiß, was man dann aber die letzten 7 Wochen einfach schon alles mitgemacht hat, alles erlebt hat, alles erfahren hat. Gleichzeitig weiß man und oder bestenfalls weiß man noch, dass das jetzt nur die halbe Miete ist. Man muss den Weg auch wieder runterschaffen, weil erst dann gilt's. Ja. Also bis dahin hast du einfach noch nicht gewonnen. Und bei uns kam halt leider dazu, wir hatten komplettes Whiteout. Das heißt, wir hatten überhaupt keine Sicht. 10 Meter, das war das Einzige, was wir gesehen haben. Und danach war es einfach weiß, also wie Nebel. Und also insofern, das war dann surreal deswegen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt warte mal, ich könnte jetzt gerade überall sein, aber nicht auf dem Mount Everest. Ich weiß es deswegen, weil hier ist es kalt. Ich habe die Sauerstoffflasche hinten am Rücken, das Gerät, also die Atemmaske baumelte vor mir weg. Aber nichtsdestotrotz, es war, ja, wir haben es trotzdem geschafft. Also das zählt dann mindestens genauso viel.
Jetzt sprechen wir hier ja oft über den Massentourismus am Everest. Immer mehr Menschen wollen auf den Berg steigen. Hattest du bei deiner Tour jemals das Gefühl, das ist jetzt irgendwie schon zu viel, zu viele Leute, zu viel Hype?
Nur kurz, weil die Nordseite, ich würde sagen, da ist ein Drittel von dem los, was auf der Südseite abgeht. Also die ist ja in der chinesischen Hand. Da wird von vornherein einfach schon mal viel weniger zugelassen. Das heißt, es werden viel weniger Permits verkauft oder vergeben. Und insofern ist die Nordseite einfach begrenzt buchbar. Natürlich, das Basecamp war schon auch voll, aber das Basecamp ist wahnsinnig weitläufig. Es ist fast schon eben. Also jede Expedition hatte Platz für sich. Man konnte sich echt austoben, man konnte sich ausbreiten und hatte dann so, eigentlich so wie so ein schöner Talboden war das. Und rundum gingen dann die Berghänge los. Und am Berg selber kam man sich jetzt auch nie so in die Quere. Also man hat schon gemerkt, gut, es sind andere Expeditionen mit einem heute losgelaufen, dem begegnet man sich wieder unterwegs. Aber das hat sich auch wieder ein bisschen verlaufen. Bei uns kam dann noch dazu, vor uns sind einige schon bei den ersten guten Wetterfenstern gestartet. Die hatten es dann auch schon geschafft. Und als wir das letzte Wetterfenster genutzt hatten, waren noch 2 andere mit uns am Berg. Und das fiel dann wirklich zum Schluss erst auf, als wir im Abstieg wieder schon waren. Da kamen uns dann noch viele nach. Und da ist man sich dann auf relativ engem Raum eben in dieser Aufstiegsroute begegnet und musste dann am Seil aneinander vorbei. Also das war dann kurz so dieses, da habe ich mir gedacht, okay, und das jetzt nochmal 10, weil so muss es ja ungefähr auf der Südseite sein. Ja. Das Ganze dann am besten noch im Aufstieg, wenn du eh schon platt bist, dann hast du noch ein Problem mit deinem Sauerstoffgerät, vielleicht ist deine Brille vereist, du bist platt und dann wuselt es um dich rum und teilweise könntest du zwar weiterlaufen, kannst aber nicht, weil vor dir einfach Stau ist, dann wird es dir noch kälter, dann geht dir es zu trinken aus, der Sauerstoff geht vielleicht aus und dann, ich kann es nicht nachvollziehen, aber dann hatte ich so zumindest eine Idee, wie das sein muss. Und selbst wenn es bei uns relativ locker, sage ich mal in Anführungsstrichen, zuging, du kriegst schon echt ein beklommenes Gefühl, weil du für dich selber bist vielleicht noch einigermaßen fit unterwegs oder fühlst dich noch einigermaßen geeignet, da jetzt weiterzulaufen. Aber wenn du einfach nicht kannst, weil es nicht weitergeht und du nicht dann sagst, gut, dann überhole ich oder ich klinke mich mal aus und nimm eine andere Route, das funktioniert einfach nicht.
Und dann werden auch schnell die anderen Leute zum Problem. Der Everest ist also ein Berg, auf den wollen viele drauf oder eben möglichst nah ran. Und zwar von allen Seiten. Aus Nepal und aus Tibet, also von der chinesischen Seite aus. Das macht was mit der Region und auch mit dem Berg und wird gerade echt zum krassen Massentourismus. Mein Kollege Peter hat dazu recherchiert.
Mein Name ist Peter Hornung und ich bin ARD-Korrespondent für Südasien. Und zu Südasien gehört auch Nepal und damit auch der Mount Everest.
Peter, Basecamp ist ja nicht gleich Basecamp. Warum ist denn das wichtig, die 2 Seiten des Everest zu unterscheiden?
Weil der Zugang zu den beiden Basecamps, dem an der Nordseite und dem im Süden, total unterschiedlich ist. Im Süden, in Nepal, ist es eine tagelange Wanderung. Da muss man erst von Kathmandu nach Lukla fliegen und von da aus muss man dann zu Fuß in dieses Basecamp. Und da muss man richtig fit sein. Im Norden, auf der tibetischen Seite, ist es ganz anders. Da kann ich fast mit dem Bus bis ins Basecamp fahren. Also die letzte Strecke nicht mehr, da muss man dann mit dem Auto fahren. Und deshalb ist es natürlich ganz unterschiedlich und deshalb ist eben auch das Publikum in diesen Basecamps ganz unterschiedlich.
Das heißt, wen trifft man denn da?
Also in Nepal trifft man BergsteigerInnen. Also das sind Leute, die sich wirklich vorbereitet haben, die trainiert sind, die auch schon auf anderen Bergen waren und die einfach viel Übung haben und auch die richtige Ausstattung dafür haben. Auf der tibetischen Seite trifft man WandertouristInnen. Also das sind Leute, die gerne wandern, die eine gewisse Fitness haben, die auch eine gewisse Ausstattung haben, aber nicht wirklich eine super professionelle unbedingt, und die den Mount Everest mal von der Nähe sehen wollen. Die zahlen dafür $1,500 für so einen Trip in die Berge. Auf der anderen Seite zahlt man mindestens das Zehnfache, 15.000, 20.000 oder noch mehr, wenn man Richtung Everest geht.
Wenn du jetzt sagst, du kennst dich gut aus in Nepal, dann lass uns darüber mal sprechen. Was bedeutet das denn für die Menschen dort vor Ort, wenn da so viele Leute immer wieder hingehen und es auch irgendwie Ansammlungen an Müll gibt?
Für die ist es nicht so negativ. Es gibt ja ganz viele, es gibt ein ganzes Volk, nämlich die Sherpas, die davon leben und die das auch brauchen für ihren Lebensunterhalt und die eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, aber auch nur in einer gewissen Zeit, nämlich wenn Saison ist, im Frühjahr vor allen Dingen, ein bisschen auch im Herbst, da steigen auch noch welche auf den Everest. Das ist für die erstmal wichtig und wirtschaftlich wichtig. Der Dreck ist für die unangenehm, ja, aber es ist etwas auch da, das wird dann irgendwo in die Ecke gekippt. Auch das können die möglicherweise so ein bisschen ignorieren. Aber es tut ihnen weh. Wenn man mit Sherpas spricht, sagen die, das ist für uns ein heiliger Berg. Das ist der Everest. Das ist für uns eine Gottheit. Das ist für uns etwas ganz Besonderes. Und wenn man den nicht ehrt, wenn man den Dreck dort lässt, wenn man den nicht respektvoll behandelt, dann tut uns das weh und dann verletzt es auch unsere Religiosität. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem.
Was sagen die denn eigentlich zu den Massen an Menschen, die dann da immer hochgehen, wenn du jetzt mit vielen Sherpas auch gesprochen hast, Peter?
Die sind auf der einen Seite natürlich erfreut, dass es ihnen auch möglicherweise noch ein bisschen Geld bringt, dass sie davon profitieren können, dass sie davon leben können. Gleichzeitig höre ich immer wieder durch, dass sie sagen, die sind nicht respektvoll. Die verstehen die Berge nicht. Und da sagen die, ja, wie gehen die denn eigentlich damit um? Was passiert mit diesem Berg? Und ich glaube, das ist das Größte, weil sie auf der einen Seite davon leben und leben müssen, die Sherpas und die Menschen dort in diesem Gebiet. Und auf der anderen Seite eben darunter leiden, wie die Leute, die aus dem Ausland dahin kommen, mit diesem Berg umgehen, diesen Berg sehen, wie sie sich da verhalten. Ich glaube, das ist so die Diskrepanz.
Ja, ich meine, wir kennen ja vielleicht diese Bilder von Menschen, die da so wirklich in so kleinen, wie so Ameisenstraßen hintereinander am Everest stehen. Das kann ja dann durchaus auch gefährlich werden, ne? Würdest du sagen, wenn wir jetzt so einen Strich drunter machen, da ist ein Maß voll am Everest?
Ja, und ich glaube, jetzt sieht man auch, dass es auf beiden Seiten so ist. Auf der Nordseite, auf der chinesischen Seite waren letztes Jahr 540.000 Menschen, die eben als Touristen, als Wandertouristen dorthin gegangen sind. Das ist unglaublich in so einer Region. Mhm. Im Süden wäre das gar nicht denkbar, weil der Zugang viel schwieriger ist. Aber auch im Süden ist es sehr schwierig. Und wir haben gerade auf dem Weg zum Everest, also hoch vom Basecamp, auf dem Weg zum Everest immer wieder das Problem, dass es zu viele sind. Und das ist ein ganz kurzes Fenster, dass die hoch können zum Gipfel, zum Everest. Und dann staut sich das. Und da stammt auch dieses berühmte Bild her, wo die wirklich so im Gänsemarsch hochgehen und wo es so einen richtigen Stau gibt, kurz unterm Gipfel. Und da sieht man eben, es ist ein Maß erreicht. Darüber hinaus kann es eigentlich nicht gehen. Es ist zunächst einmal vor allen Dingen gefährlich für die Leute, die da hochgehen. Aber es sind ja eben nicht nur die BergsteigerInnen, die hochgehen, sondern es sind auch die Sherpas, die da hochgehen und die selbst ihr Leben gefährden, weil sie davon leben müssen.
Versucht Nepal denn irgendwie gegenzusteuern?
Das ist ganz schwierig. Also Nepal hat gerade eine neue Regierung. Ich habe vor ein paar Monaten mit dem alten Tourismusminister gesprochen und habe gefragt, was macht ihr denn da oben? Und wie reguliert ihr das Ganze? Und irgendwie habe ich das Gleiche gehört, was mir sein Vorgänger vor 4 Jahren schon mal erzählt hat. Ja, wir machen dieses, wir transportieren den Müll ab und wir räumen da regelmäßig auf, wir das gehört auch dazu. Wir bringen Leichen nach unten, weil jemand, der da oben stirbt, der bleibt möglicherweise da über Monate und Jahre da oben, manche sogar über Jahrzehnte. Also wir kümmern uns um diesen Berg. Und wenn man dann genau hinschaut, dann ist es viel für die Kameras, viel für die Medien. Aber die eigentlichen Probleme werden nicht angegangen, weil Nepal auf dieses Geld angewiesen ist, weil die nepalesische Regierung auf dieses Geld angewiesen ist. Und da gibt es noch einen speziellen Aspekt, nämlich bei den Sherpas, diejenigen, die die Gefahr eingehen, diejenigen, die ihr Leben riskieren, die die Arbeit macht, da bleibt eigentlich dann am Ende am wenigsten hängen. Wenn ein Sherpa nicht mehr kann, wenn er krank ist, hat er nichts, hat er keine Versicherung, kommt der Staat nicht für ihn auf. Und das ist ein großes Problem.
Das heißt, wir sind jetzt wieder hier im maximalen Zwiespalt. Eigentlich ist es gut, dorthin zu fahren. Ja, das wollen ja vielleicht auch viele machen. Die Faszination kann man verstehen. Aber gleichzeitig richtet man damit auch was an.
Genau, das ist das große Problem. Es nützt nichts, wenn man sagt, ich verzichte da jetzt komplett drauf, wenn man eigentlich das machen wollte und das gut organisiert ist und das alles sicher ist und man auch bereit ist, so viel Geld auszugeben. Aber gleichzeitig löst es die Probleme eben auch nicht. Und da hilft es eigentlich nur, wenn Druck auf die nepalesische Regierung entsteht. Nepal hat jetzt eine neue Regierung, hat jetzt eine Übergangsregierung. Wir haben da gerade eine Revolution erlebt vor einigen Wochen. Man kann nur hoffen, dass diese neue Regierung weniger korrupt ist als die vorige.
Wechseln wir nochmal die Seite des Bergs, rüber zu den eingeschneiten TouristInnen. Was denkt Julia Schulz darüber? Wussten die Leute, worauf sie sich einlassen, auf so einem 5000 Meter hohen Basecamp?
Nein, ist, glaube ich, auch schwierig, weil man schöpft natürlich immer so von der Erfahrung, die man schon gemacht hat. Und wenn du jetzt als Tagesausflügler da draußen im Himalaya ab 5000 aufwärts eingeschneit wirst und hast eben nur für deinen Tagesausflug Zeug dabei, dann geht es halt schon mal schnell in die lebensbedrohliche Situation. Aber eben, also ich finde es dann immer schade. Natürlich sagt man im ersten Moment, wie blöd. Also warum, wenn man da schon ist, warum nimmt man nicht andere Sachen mit? Da kommt auch wieder viel zusammen. Zum einen hat der Tourorganisator gescheit informiert, war die Packliste korrekt angegeben. Hey, nehmt wirklich warme Klamotten mit. Dann haben natürlich so Tagesausflügler nicht die Ambition, ich will ganz hoch oder ich will noch bis 7 hoch. Das heißt, woher sollen die wissen, was man da wirklich draußen braucht? Wenn man liest, dicke Handschuhe, jeder hat eine andere Auffassung von dick. Und also ich finde es schwierig, man darf, natürlich sind viele kopflos draußen unterwegs, wo man dann danach auch sagen kann, okay, das war einfach dämlich. Aber jetzt in dem Fall, die sind überrascht worden, kannten sich wahrscheinlich da nicht aus. Für die war das einfach das Abenteuer schlechthin. Wir kommen da mal ins Basecamp, dürfen mal so ein bisschen Expeditionsluft schnuppern und diese Bergsteiger mal erleben, live vor Ort sehen am besten noch. Und dann reicht ja so das normale Sportequipment, was man für eine Wanderung oder für eine Trekkingtour vielleicht mitnehmen würde. Ja. Das reicht zu den Gegebenheiten eben nicht.
Wie gefährlich kann das denn werden, wenn da dann mal so überraschend Schnee fällt im Oktober in dem Basecamp auf ungefähr 5000 Metern Höhe?
Das kann schon schnell gefährlich werden in dem Moment, wo eben, wenn du nicht darauf eingerichtet bist, dass du da wahrscheinlich sogar über Nacht bleiben musst oder vielleicht sogar 2 Tage und du hast einfach für die Nacht auch nichts dabei, warmen Schlafsack, wo du dich reinkuscheln kannst, um eben zumindest deine Wärme zu behalten. Dann, ich habe auch gelesen von eingedrückten Zelten, also man kann natürlich dann auch ersticken, wenn einfach in zu kurzer Zeit zu viel Schnee fällt, dass du auch mit dem Schaufeln nicht mehr hinterherkommst. Dann ist es schwierig, dich natürlich auch zu finden in solchen Situationen, in so einer Umgebung. Erfrierung, das geht wirklich rasend schnell und das habe ich auch zum ersten Mal dann erlebt, als ich höher oben war und das dann am eigenen Leib mitgemacht habe. Für einen, der das nur aus dem Fernsehen hört, da denkt man sich, ja komm, das kann ja gar nicht so schnell gehen. Also deswegen, es fehlt einfach immer der Abgleich zu bereits Erfahrenem. Ich glaube, das ist wirklich nochmal echt glimpflich ausgegangen. Mhm. Da kam wieder der Vorteil, eben Basecamp auf der Nordseite, falls es dort wirklich, ich weiß jetzt nicht, wo genau der Ort war, wo dann die meisten eingeschneit waren, dadurch, dass es relativ weitläufig ist und das Basecamp auf der Nordseite kann sogar mit Bussen befahren werden, sprich bei mehr Schnee haben die sicherlich irgendwelche Schneemobile, wo man relativ weit Strecke in kurzer Zeit machen kann. Und das, was danach kommt, da kann man dann auch noch zu Fuß relativ bald aufschließen, wenn natürlich der Schnee das so weit zulässt und die Tiefe vom Schnee.
Die Touristen und Bergsteigerinnen, die am nördlichen Basecamp eingeschneit waren, die konnten alle gerettet werden. Einige unterkühlt, aber jetzt sind alle wieder im Warmen. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion dieser Folge hatten Jana Niehof und Katja Vossenberg. Produziert hat sie Shukri Gustmann. Teilt die Folge gern und lasst uns eine Bewertung da, da freuen wir uns. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.